HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Und dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Und Dr. Joachim Kahl ist mein heutiger Gesprächsgast. Joachim Kahl war einmal Mitglied einer christlichen Kirche. Heute ist er das nicht mehr. Er hat in Marburg unter anderem evangelische Theologie studiert und dort promoviert. Heute sieht er sich als Streiter für einen nachchristlichen Humanismus. Joachim Kahl ist freischaffender Philosoph und er lebt in Marburg. Er ist Atheist, seit vielen Jahren schon aus Überzeugung und mit Leidenschaft, kann man glaube ich sagen. Und ich will mit ihm darüber sprechen, mit welchen Augen er eigentlich die Bibel sieht und was sie für ihn bedeutet. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kahl.
Ja, danke.
Herr Kahl, die Bibel ist ja für manche ein geradezu revolutionäres Buch, ein Dokument der Befreiung. Was ist die Bibel für Sie?
Heute ist die Bibel relativ gleichgültig für mich, muss ich schon offen einräumen. Sie ist das meist überschätzte Buch der Weltliteratur eigentlich und spielt weder in meinem realen Leben noch, wie ich vermute und auch weiß, durch Kirchen- und religionssoziologische Studien, auch für die meisten Zeitgenossen kein wirklich aktuelles Buch. Obwohl es natürlich Bücher gibt, die dieses Alter haben, die aus der Antike stammen, die durchaus hochrelevant sind. Ich erinnere nur an Marc Aurels Selbstbetrachtungen, die der Altbundeskanzler immer wieder mit Recht hervorkehrt. Und auch ich schätze dieses Buch sehr als ein durchaus hochaktuell in unsere heutige Zeit hineinsprechendes Werk. Das gilt für die Bibel ehrlicherweise nicht mehr.
Also auch kein Buch, über das Sie sich jedenfalls heute noch ärgern. Haben Sie sich mal geärgert über die Bibel?
Ja, aber durchaus in Maßen, einfach weil ich doch zu gebildet war, um mich da in eine Antithese zu verbeißen. Ich bin nicht antireligiös fixiert oder antibiblisch gepolt, sondern ich ordne sie ein in der großen Tradition von Gotthold Ephraim Lessing und anderen deutschen Aufklärern als ein wichtiges literarisches Werk, das zu unserem Bildungsgut gehört, aus dem man auch natürlich produktiv etwas entnehmen kann, aber unter dem Stichwort des religiösen Kulturerbes. Ohne Bibelkenntnis kann man nicht wirklich wichtige Zeugen unserer Vergangenheit und auch teilweise der Gegenwart verstehen.
Ich hatte es schon gesagt, Herr Dr. Kahl, in den 60er Jahren, da haben Sie evangelische Theologie studiert, unter anderem in Marburg. Damals, wenn ich das richtig weiß, durchaus in der Absicht, auch Pfarrer zu werden. Was hat Sie denn damals gerade an diesem Studium und auch an dem Beruf interessiert?
Ich wollte, weil aus einem liberal-protestantischen Elternhaus stammend in Köln, geboren, rheinisch-liberal, mit allem Ernst und legitimen Eifer evangelischer Pfarrer werden, das Evangelium verkünden. Und habe deshalb in Bonn, Marburg und Zürich an drei bedeutenden Universitäten der historisch-kritischen Bibelforschung studiert. Immer noch in der redlichen, vielleicht auch naiven Überzeugung, das ist meine Lebensberufung. Und durch mein Theologiestudium selbst bin ich, nämlich dank der besonders kritischen, akribischen Form des Eindringens, dann doch zu der Einsicht gelangt, das stimmt ja alles nicht. Das ist alles kein festes Fundament, kein Fels, auf dem die Kirche Petri ruht, sondern das ist Morast, das ist alles nicht wirklich haltbar.
Wir kommen da gleich nochmal darauf, aber einmal noch zurück. Sie sagten, Sie stammen aus einem liberalen, protestantischen Elternhaus. Spielte da die Bibel eine Rolle? Für Protestanten ist ja generell die Bibel auch besonders wichtig. Hatten Sie als Jugendlicher einen bestimmten Zugang zur Bibel?
Die Bibel war präsent. Ich war dann auch Kindergottesdiensthelfer und war natürlich auch aktiv im Religionsunterricht, habe sogar am Deutzer Gymnasium in Köln-Deutz einen Bibelkreis gegründet, aber doch alles im Rahmen.
Jedenfalls auch nicht in einem besonders bibeltreuen Spektrum aufgewachsen oder mit dem Kontakt gehabt?
Nein, das wäre übertrieben, sondern wie schon gesagt, liberal. Meine Mutter freilich eine sogenannte Halbjüdin, noch im alten NS-Jargon, die hat immer halb spöttisch gesagt, Junge, lerne ein ehrbares Handwerk.
Da gehörte der Pfarrer dazu?
Da gehörte der Pfarrer nicht dazu.
Nicht dazu,
sondern sie hat kritisch, nicht wirklich gewarnt, aber das hat sie immer mit einem gewissen Vorbehalt betrachtet, der sich dann nachträglich ja dann auch bewahrheitet hat. Mhm. Da hat sie nicht triumphiert, aber das war ihr durchaus recht, dass ich dann als Doktor der Theologie ein Zweitstudium begonnen habe, um eben, nachdem ich mir selbst gleichsam die berufliche Laufbahn zerstört hatte, um es mal so zu sagen, was nicht ganz korrekt ist, aber doch ein neues Fundament mir zu erarbeiten.
Dann sind Sie im Zweitstudium Philosoph geworden.
Richtig.
Sie haben es gerade gesagt, im Studium, durch das Studium, haben Sie eigentlich gemerkt, wie unsicher das alles ist. Sie haben das Wort Morast gebraucht. Was hat sich da verändert bei Ihrem Studium der Bibel?
Ich war, wie die meisten Theologiestudenten, wenn sie ihr Studium beginnen, naiv gläubig und bin dann an drei Hauptorten, Bonn, Marburg, Zürich. Von Bonn bin ich gezielt nach Marburg gegangen, sozusagen in die Höhle des Löwen. Ich habe auch Rudolf Bultmann noch einmal, er war ja schon lange emeritiert, erlebt, um mir an der aktuellen Front damals der wissenschaftlichen Erforschung des christlichen Glaubens das Beste zuzuführen, was damals denkbar war. Und da muss ich dann gestehen, was mir dann auch vorgehalten wurde, ich bin Opfer geworden der historisch-kritischen, wie ich es heute sage, Zersetzung des spirituellen Kerns der christlichen Botschaft. Das würde jetzt vielleicht zu tief in theologische Spezialitäten hineinreichen, aber ich habe zur Kenntnis genommen, dass eben all die großen Wundertaten historisch sich nicht bewahrheiten lassen, weder Weihnachten in Bethlehem noch Auferstehung und all die Umdeutungen, die kamen dann hinzu, dass mein Bedarf an intellektueller Redlichkeit und mein Gespür für hermeneutische Tricks mich dann doch dahin geführt haben, dass ich gesagt habe, das lässt sich alles nur als ein Herumeiern nach dem Ende des christlichen Kerns verstehen.
Vielleicht können wir doch noch mal versuchen, das ein bisschen zu verstehen, einzuordnen. Das war ja die Zeit, wo die biblische Exegese versucht hat, literargeschichtlich, formgeschichtlich sozusagen einzelne Elemente, verschiedene Schichten, sozusagen das Traditionswachstum der biblischen Texte zu eruieren. Der Name Rudolf Bultmann ist gefallen, der ja aber gleichzeitig eigentlich das Anliegen hatte, sagen, den alten biblischen Text mit dem modernen Bewusstsein zusammenzuführen. Da gibt es ja immer diesen klassischen Satz, wer den Lichtschalter betätigt, darf nicht an Wunder glauben. Aber das hat Ihnen trotzdem im Grunde gerade nicht geholfen, weiter mit biblischen Texten umzugehen.
Richtig. Je länger ich darüber nachgedacht habe, umso verdächtiger. Ich habe durch meinen Doktorvater Hans Grass in Marburg, einen systematischen Theologen, auch die Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts vertieft kennengelernt und durch ihn speziell den Basler Theologen, Neutestamentler Franz Overbeck, einen persönlichen Freund Friedrich Nietzsches. Und er hat den Begriff Finis Christianismi geprägt, Ende des Christentums. Die historische Kritik zersetzt den spirituellen Kern und er hat von den ungewaschenen, wörtliches Zitat, Angriffen der Theologen auf die neutestamentlichen Texte gesprochen, die dann eben zurechtgebogen werden. Dafür ist leider Bultmann selbst ein Hauptbeispiel, was man persönlich, menschlich gut nachvollziehen kann, dass er noch eine Rettungsmission übernehmen wollte. Aber ich war jung genug, brauchte weder Frau noch Kinder zu ernähren, um radikal einzusehen, das ist alles, das bringt es nicht. Die intellektuelle Redlichkeit sagt, das ist nicht mehr Christentum, sondern das ist religiöses Kulturerbe.
Aber man könnte ja sagen, und solche Reaktionen hat es ja auch gegeben, wenn diese akademische Methode sozusagen den spirituellen Kern des Christentums zersetzt, dann wende ich mich von den Methoden ab, weil mir dieser Kern so wichtig ist. Sie haben das nicht gemacht. Sie haben sich vom Christentum abgewandt.
Richtig. Ich kannte natürlich auch damals prominente und weniger prominente Zeitgenossen, die eben dann den anderen Weg gegangen sind, wie Sie ihn gerade bezeichnet haben. Aber das war aus meiner Sicht natürlich ein Weg nach rückwärts. Mhm. Ich wollte nach vorne gehen. Und insofern habe ich dann einräumen müssen, zähneknirschend, auch mit einer persönlichen Krise. Denn das ist natürlich ja ein fataler Einblick gewesen, dass ja die Hauptreligion, die das die Weltgeschichte mitbestimmt hat, im Kern an ihr Ende gelangt ist. Das hat Mut erfordert, hat auch viel Kritik herausgefordert, die sich dann gegen mich gerichtet hat. Aber ich bin diesen Weg gegangen und ich bereue ihn nicht.
1967 wurden Sie in Marburg zum Doktor der evangelischen Theologie promoviert. Sie sind dann aus der Kirche ausgetreten und haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Nicht das Ende des Christentums wie bei Overbeck, sondern Das Elend des Christentums mit dem Untertitel Plädoyer für eine Humanität ohne Gott. Dieses Buch ist immer wieder neu aufgelegt worden, zuletzt 2014, also noch im vergangenen Jahr. Ein Buch mit anhaltender Aktualität. Aber Herr Karl, das ist jetzt 50 Jahre her. Hat sich seitdem Ihre Sicht auf die Bibel vielleicht noch mal verändert?
Im Kern nicht, aber natürlich in vielen Differenzierungen. Ich habe ja dem zugestimmt, dass das Buch letztes Jahr neu aufgelegt wurde, weil der Verleger in Marburg und auch andere Freunde wohlwollend gesagt haben, bring es neu raus. Ich habe es als Dokument unverändert gelassen, aber habe Vor- und Nachwort mit Selbstkorrekturen und auch gewisser Selbstkritik beigefügt. Das ist ein klassisches Jugendwerk. Ich war 27 und der Stil, den das Buch hat, ist ein ja, Sturm- und Drang-Stil, der sich, wie ich hoffe, von meinem heutigen Reifestil durchaus unterscheidet. Der Kern ist unverändert. Die Substanz des Abschieds von der christlichen Religion ist geblieben. Aber was ich hinzugelernt habe, ist dies, dass das Elend des Christentums sich auch in allen anderen Religionen jeweils dort spezifisch aufzeigen ließe. Und manche Freunde sagen mir, schreib ein Buch über das Elend des Islam, was auch auf der Hand liegt. Und vor allen Dingen, es ist das Elend des Menschengeschlechtes insgesamt. Denn all jene Abgründe, die ich am christlichen Glauben meine aufzeigen zu können, sind natürlich die Abgründe der menschlichen Natur, des menschlichen Herzens und etwa die aktuelle Debatte, ja, woher kommt die Gewalt in den monotheistischen Religionen? Das ist vordergründig zu sagen, ja, das liegt am Monotheismus. Die richtige Antwort lautet, das ist in der menschlichen Natur selbst verankert, die dann eine spirituelle, ja, einen Brandbeschleuniger durch die Religion bekommt, aber nicht durch die Religion selbst entsteht.
In diesen Kern und in die Details werden wir uns gleich noch mal weiter vertiefen, Herr Dr. Karl. Als Gast im heutigen Doppelkopf in HR2 Kultur haben Sie uns Musik mitgebracht. Jetzt haben wir einmal Zeit, dieser Musik zu lauschen. Leonard Cohen haben Sie uns mitgebracht mit dem Titel So Long, Marianne. Warum gerade diesen Titel?
Musik ist etwas Hochpersönliches, angenehme Erinnerungen an die 80er Jahre. Ich verehre Len Cohen sehr. Er ist für mich der Inbegriff eines musikalischen Gentleman. Ich favorisiere ja das Gentleman-Ideal als Alternative zur Nachfolge Jesu Christi, als christliches Persönlichkeitsideal. Und da kommt er, gerade der alte Len Cohen, wie er heute auftritt, mir sehr entgegen. Und es ist eine wundervolle Musik.
Leonard Cohen, der Gentleman.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began.
Im HR2 Doppelkopf spreche ich heute mit dem Philosophen Dr. Joachim Karl aus Marburg. Er wirft einen dezidiert atheistischen Blick auf die Bibel. Herr Dr. Karl, Sie haben gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, wie sich so Ihre Sicht auf die Bibel entwickelt hat. Gehen wir ruhig noch mal so ein bisschen in den Kern. Was ist für Sie so der Hauptkritikpunkt an der Bibel?
Der Hauptkritikpunkt speziell am Neuen Testament ist der, dass das dort propagierte Heilsgeschehen, Tod und Auferstehung zwecks Erlösung von uns armen Sündern, ja, völlig unglaubwürdig in sich ist, ein archaischer Mythos, der ja deshalb auch nicht zuletzt heute bei aufgeklärten Christen und Theologen selbst hoch in Misskredit geraten ist und man immer wieder neue Deutungsmuster sucht, dann vom Erlöser ganz weggeht, Glauben wie Jesus, Akzent auf dem historischen Jesus, obwohl das ja auch im Kern dann am historischen Text vorbeigeht. Und eine Kritik natürlich auch an christlicher Ethik und christlichen Personenmodellen. Ich selbst favorisiere das Modell des Gentleman, obwohl mir bewusst ist, dass es da ein sprachliches Problem gibt, denn es ist ein Modell für beide Geschlechter. Aber die Nachfolge Jesu Christi, die Überbetonung des Leidens, das ist alles kritikwürdig.
Ist es kritikwürdig in dem Sinne, dass man sich dann doch drüber ärgern muss oder sagen muss, das ist gefährlich? Also das eine ist ja, dass Menschen vielleicht sagen, ich kann das nicht richtig verstehen oder glauben mit der Auferstehung, es hat für mich keine Bedeutung. Dann driftet die Bibel und die biblischen Texte vielleicht in so eine Art Gleichgültigkeit. Aber Sie haben ja sich zumindest mal kräftig geärgert, wenn man in Ihr Buch schaut. Da sind durchaus auch würzige Formulierungen. Da schreiben Sie von einem Klima der Menschenverachtung, das das gesamte Neue Testament durchzieht. Wo sehen Sie die sozusagen die Gefährlichkeit oder das, was sie zornig gemacht hat?
Der Zorn war damals notwendig als die emotionale Triebkraft der Selbstbefreiung. Wenn jemand versucht, wie ich, wie eigentlich alle redlichen Theologiestudenten, das Evangelium berufsmäßig zu verkünden und dann rechtzeitig bei mir noch feststellt, das ist es nicht. Da bedarf es schon der kräftigen Schubkräfte, um sich davon zu befreien. Vielen gelingt es gar nicht, die dann noch einen religiösen Rest bewahren oder eine falsche Antithese. Da ist es nötig, sich auch mit aus heutiger Sicht überzogenen Formulierungen abzugrenzen. Wichtig ist, nicht in dieser Antithese stehen zu bleiben, worauf ich stolz bin, dass auch damals in dem Jugendwerk Das Elend des Christentums der Untertitel lautete Plädoyer für eine Humanität ohne Gott. Das heißt, ich sah auch damals schon, dass es eine postchristliche, weltlich-humanistische Alternative geben kann, auch gibt immer wieder, wenn auch einst in den vergangenen Jahrhunderten und heute viel mehr, einst nur in Individuen, heute durchaus massenhaft verbreitet. Auffälligerweise sogar in den Kernländern der Reformation. Das hängt natürlich auch mit der Religionspolitik, der repressiven Politik der SED zusammen. Aber man muss doch auch darüber nachdenken, ob es ein Element der Selbstsäkularisierung gibt, speziell im Protestantismus. Ein weites Feld. Aber ich wollte sagen, diese abschreckenden Formulierungen, Klima der Unmenschlichkeit oder der Menschenverachtung, das sind typisch jugendliche Sturm- und Drangformulierungen, die ich heute so nicht mehr verwenden würde, die aber historisch korrekt, redlich präsentiert werden. Und ich überlasse jedem Leser, das richtig einzuordnen.
Ich frage nochmal umgekehrt, was unterscheidet den Gentleman, an den Sie denken, von dem Jünger Jesu oder heutigen Christenmenschen, der sich zur Nächstenliebe berufen fühlt?
Nächstenliebe ist natürlich ein völlig weltfremdes, die Menschen überforderndes Ideal. Weshalb sollte ich Sie oder all die anderen, die jetzt hier um uns herum sind, lieben müssen? Ich muss mit ihnen korrekt und höflich auf Augenhöhe mit Respekt umgehen, aber Liebe ist viel zu anspruchsvoll. Der Gentleman, das Gentleman-Ideal ist viel nüchterner, es stammt aus einer skeptischen Tradition, Selbstachtung und Selbstbegrenzung. Selbstachtung ist aber kein christliches Ideal, denn ich soll mich ja selbst verleugnen um Jesu Christi willen. Mit Demut, das ist ein Hauptkriterium der christlichen Ethik. Wohin Demut im Gentleman-Ideal nicht völlig ausgeschlossen ist, aber nicht an dieser ersten Stelle steht, Demut auch weniger gegenüber Menschen als gegenüber dem Gesamtuniversum angesichts unserer Kleinheit. Da hat dann die Kategorie der Demut ihren Stellenwert im Gentleman-Ideal. Aber diese Idee, die ja, Nächstenliebe, gut, kann man wenig gegen sagen, aber im Einzelfall muss man dann doch sagen, das ist es nicht. Das geht an dem Zusammenleben und seinen konkreten Bedürfnissen vorbei. Höflichkeit, bitte, das ist schon mal was, dass man mit den Menschen, mit denen man, ich muss sie nicht lieben. Will ich auch gar nicht. Ich will auch, ja, von Einzelnen möchte ich schon gerne geliebt werden, klar. Aber das als Gesamtorientierung ist das untauglich.
Sie haben die starke Betonung von Leiden, vom Sündengedanken angesprochen. Heißt das aus Ihrer Sicht, dass Menschen von der Bibel her, vom biblischen Ethos her auch zu sehr in Knechtschaft klein gehalten werden, statt sozusagen sich entwickeln
zu können? Das ist ja eine klassische Kritik, die ich auch gerne aufnehme, dass das Christentum die hierarchische Strukturiertheit der menschlichen Gesellschaften von sehr langer Zeit her religiös fundiert hat und begleitet hat. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass es immer auch einzelne heroische Figuren gegeben hat, die bewundernswert das angeprangert haben, was Sklaverei oder Unterwerfung der Indios angeht. Das ist alles bewundernswert, aber im Kern ist die christliche Religion doch auf eine Unterwürfigkeit historisch angelegt gewesen.
Es ist ja vielleicht nochmal so eine Neuentdeckung der 80er, 90er Jahre, zum Beispiel unter dem Stichwort Theologie der Befreiung, also gerade diesen Gedanken aufzugreifen, in Jesus wendet sich Gott gerade den Rechtlosen, den Armen, den Schwachen zu. Also dieser befreiende Aspekt, der in Lateinamerika, Nicaragua ja eine große Bedeutung hat, denkt man Ernesto Cardenal und seine Arbeit mit den rechtlosen Bauern dort. Das konnte Sie aber auch nicht überzeugen, nochmal einen neuen Blick auf die Bibel zu werfen?
Ich habe das mit Sympathie verfolgt und registriert. Das war selbst meine marxistische Phase. Insofern hatte ich natürlich aus übergeordneten Gesichtspunkten eine Sympathie für die Theologie der Befreiung in Lateinamerika. Aber auch da galt schon das, was ich auch sonst sagte, das sind alles dann manipulierte Texte. Ich will ein Beispiel geben. Die Theologie der Befreiung bezieht sich ja gerne weniger aufs Neue Testament als auf die Exodus-Legende, oder Sage besser gesagt, Auszucht der Kinder Israels aus Ägypten ins gelobte Land.
Befreiung aus der Knechtschaft der Sklaverei.
Wen befreit er? Jetzt kommt's nämlich. Er befreit nur die Juden, sein Volk. All die anderen unterworfenen Völker im Pharaonenreich bleiben natürlich unterworfen. Es ist im Grunde nicht wirklich ein sozial-emanzipatorischer Ansatz im Alten Testament, sondern das, was man fachlich ethnozentristisch nennt, nämlich die Vorwahl für das jüdische Volk, sein Volk. Und der Erwählungsgedanke, den ich auch gerne polemisch mal als Erwählungswahn bezeichne, der dann ins Christentum übernommen worden ist, ist, glaube ich, ein Kernübel. Nämlich, dass es Menschen gibt, eine Gruppe von Menschen, die sich anmaßen zu meinen, sie seien das auserwählte, von Gott bevorzugte Volk. Und das ist dann ja auf das neue Israel in der christlichen Missionsgeschichte übertragen worden. Und wie hat Gott Israel aus Ägypten befreit? Mit den 10 Plagen. Fantastische Untaten im Grunde eines despotischen Herrschers, der den Pharao verstockt, um seine eigene Übermacht zu zeigen. Also wenn man es ganz genau nimmt, kann man natürlich den Befreiungsimpuls in Lateinamerika nur unterstützen. Aber die Rückberufung auf die biblischen Texte, speziell also die Exodus-Sage, ist unredlich.
Eine ihrer Konsequenzen heißt im Grunde, der Gottesgedanke muss im Grunde völlig preisgegeben werden. Was meinen Sie damit?
Das ist so, muss preisgegeben werden, weil er sich als gegenstandslos, als Phantom erweist. Und nicht nur das.
Menschliche Einbildung?
Menschliche Wunsch- und Angstvorstellungen, ganz klar. Dafür gibt es natürlich viele Erklärungen. Ich bevorzuge gerne auch die Feuerbachsche und Sigmund Freudsche Projektionstheorie, dass in eine Lehrformel mit zwei E die Wünsche jeweils hineinprojiziert werden, die man gerade bedarf. Die können gut sein, siehe Befreiungstheologie. Die können aber auch, siehe heutige muslimische Terrorattentate, natürlich hochdestruktiv sein. Dagegen kann sich Gott nicht wehren, weil es ihn nicht gibt. Es gibt keinen Aufschrei, das ist alles nichts, das ist nicht meine Offenbarung, sondern man muss das einfach zur Kenntnis nehmen, da ist nichts, das ist hinein projiziert und insofern natürlich auch kein Adressat für Gebete. Ich will ein biografisches Element da erwähnen, dass ich anfangs natürlich noch schon in meiner bewusst atheistischen Phase immer wieder noch in Versuchung geraten bin, wenn es irgendwie kribbelig wurde, in ein Gebet zu verfallen.
Stoßgebet zum Himmel zu schicken.
Stoßgebet zum Himmel, gut formuliert. Aber das hat sich schon lange gelegt. Wenn ich irgendetwas Bedrohliches spüre, dann versuche ich eine stoische Haltung zu entwickeln, aber keine religiöse.
Aber wenn Gott aufgegeben wird, der Gottesgedanke, was tritt dann an die Stelle von Gott? Eine Ersatzreligion?
Das möchten viele, um es kritisch dann gegen den Atheisten wenden zu können. Es tritt bei mir, man muss das einschränken, weil es ja auch eben Varianten des Atheismus gibt, in der spinozistisch-naturalistischen Traditionslinie der Kosmos, die Natur als Ganze. Wenn Sie mich fragen würden, du glaubst also nicht an ein höheres Wesen oder irgendwas Höheres in Gesprächen, dann sage ich, ich glaube da zwar nicht dran, aber es gibt etwas Höheres, nämlich das ist die Natur als Ganze. Sie hat uns hervorgebracht und all ihre Attribute, nämlich der Allgegenwart und der Allmacht, sind dann auf ein fiktives Wesen projiziert worden. Insofern, also keine nihilistische Option, die hat mich eigentlich nie begeistert. Es gab so eine existenzialistische Zwischenphase, Camus, Sartre, natürlich nachdenkenswerte Figuren, aber ihre nihilistische Attitüde hat mich nicht wirklich dauerhaft begleitet.
Eine der vielleicht beliebtesten und auch bekanntesten Geschichten der Bibel ist vermutlich das zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums, das ist die Weihnachtsgeschichte. Sie, Herr Dr. Karl, sind ein überzeugter religionskritischer Atheist, aber Sie feiern Weihnachten, habe ich gelesen. Warum?
Ich feiere. Ja, gute Frage. Danke auch für die Frage. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich feiere Weihnachten als ein nachchristliches, auf der Sonnenwende, der Wintersonnenwende ja beruhendes.
Das wäre ja vorchristlich.
Richtig. Das ist auch, Ihr Einwand ist völlig richtig und erklärt auch die Unverwüstlichkeit des Weihnachtsfestes. Weil Menschen in der dunkelsten Zeit des Jahres ein Fest brauchen und sich arrangiert haben mit immergrünem Nadelbaum, der immergrün ist und damit die Durchhaltekraft der Natur präsentiert. Und weil es so kalt und dunkel ist, organisieren wir uns all die schönen folkloristischen Attribute, die ich anders als andere Intellektuelle nicht verlache und nicht verlästere, sondern als nun mal gegeben und entwickelt akzeptiere.
Inwiefern also auch dieser dezidiert atheistische Humanismus gar eine eigene Spiritualität kennt, darüber reden wir gleich noch, Herr Dr. Karl. Jetzt hören wir nochmal Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Hans Albers, La Paloma.
Ja, auch ein Lieblingslied von mir, eine Reminiszenz an meinen Vater, von dem ich das Lied kennengelernt habe. Der war Seemann und hat mich mit Seemannsgarn bekannt gemacht. Und in diesem Welthit sind wirklich, wenn man es richtig gut interpretiert, bleibende Ideen über die menschliche Situation und über die Melancholie der Vergänglichkeit enthalten.
Von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. mein Herz. Geh an Bord und fort muss die Reise gehen.
Um die Bibel dreht sich alles im Pfingstprogramm von HR2 Kultur und im HR2 Doppelkopf spreche ich heute mit Dr. Joachim Karl, Philosoph aus Marburg, dezidierter Kritiker der Bibel und des Christentums. Herr Karl, Sie stehen für einen nachchristlichen Humanismus, eine Humanität ohne Gott. Was meinen Sie damit?
Nachchristlich, das Adjektiv ist wichtig, wenn auch nicht immer unverzichtbar, aber ich will damit andeuten, dass man nicht ahistorisch so tut, als hätte es je eine menschliche Entwicklung ohne Religion geben können. Wir sind geprägt, und auch mein Atheismus, durch eine lange menschheitliche Tradition, die sich hier für uns in Europa und in der westlichen Welt primär durch das Christentum definiert hat. Und es wäre abstrakt und ja fahrlässig gedanklich so zu tun, als wäre das alles nicht da. Und meine Religionskritik läuft eben auch auf eine Musealisierung der christlichen Religion hinaus, dass die Dinge nicht wegrasiert, geradezu auch, wie wir zeitgenössisch erleben müssen, terroristisch zerstört werden, sondern dass sie als Lehrbeispiel auch für Verirrungen bestehen bleiben und ohne banausisches Nichtwissen doch uns begleiten.
Aber heißt dann nachchristlich, Herr Dr. Karl, auch nachreligiös? Also ist das
richtig?
Es gehört eine Überwindung der Religion an sich dazu.
Eine Überwindung oder zumindest eine Zurücklassung der Religion. Die Religion kann man nicht wirklich abschaffen als Projekt, weil sie zu tief in menschlichen Bedürfnissen verankert ist, die sich freilich ja ändern lassen, wie wir wissen, in vielfältiger Hinsicht. Aber solche Abschaffungsprojekte, die entarten leicht dann in doch Unterdrückungsprojekte, wie wir auch um uns herum immer wieder erleben müssen.
Aber welche Lebenseinstellung, welche Lebenshaltung prägt diese Humanität ohne Gott aus?
Da kann ich auch nur für mich persönlich sagen, ich favorisiere ein stoisch-epikureisches Selbstverständnis. Deshalb eben auch Hans Albers, nämlich Abschiedlichkeit als Grundgefühl. Die See verschlingt uns alle, nicht nur die Seeleute. Es gibt kein Wiedersehen. Ja, wenn man an Gott glaubt, dass das menschliche Leben ohnehin ja nur fiktiv oder illusionär irgendeine Verlängerung oder eine Fortsetzung findet, sondern dass es darauf ankommt, das Beste aus dem Leben jetzt zu machen, deshalb das epikureische Element, zugleich aber doch einzusehen, das war's dann aber auch. Mhm. Es gibt im Deutschen das Substantiv Abschied, aber das davon abgeleitete Wort der Abschiedlichkeit ist zwar verständlich, aber noch nicht so gebräuchlich. Das prägt mein Lebensgefühl in dem Sinne, dass ich weiß, das Leben ist kostbar, gerade weil es das Einzige ist und weil es Uraufführung und letzte Aufführung zugleich ist. Und insofern zwar Ja zum Leben, ganz klar, Carpe diem, aber zugleich Memento mori. Mhm. Denn das Leben ist das Letzte und Einzige und hat irgendwann bald ein Ende. Wobei wir heute dann auch noch an die Demenzproblematik nennen müssen, möchte ich mir das zumuten. Das sind alles Gesichtspunkte, die in mein Konzept hineinspielen. Und meine Kritik lautet auch, dass das Christentum wie andere Religionen Menschen größenwahnsinnig machen in dem Sinne, dass sie ihnen ein ewiges, postmortales Heil vorgaukeln.
An der Stelle will ich gerne noch mal einhaken. Die Religionen prägen ja alle Lebensregeln, Lebensvorschriften, eine Ethik aus, die ja auch dann entfaltet wird in Grenzbereichen. Zum Beispiel, Sie haben das Stichwort Demenz genannt, das wird ja im Moment auch diskutiert im Rahmen der Frage nach der Sterbehilfe. Das heißt, gehört zu dieser Humanität ohne Gott auch ein bestimmtes, vielleicht auch politisch-gesellschaftliches Ethos dazu?
Auf alle Fälle, es ist bisher sozusagen dieser politische Rahmen unerörtert geblieben. Dank, dass Sie jetzt diesen Rahmen einfügen. Das Gentleman-Ideal und auch das epikureisch-stoische Lebensverständnis ist natürlich unverzichtbar und setzt geordnete Rahmenverhältnisse voraus. Gut, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und obwohl es kein Schönwetterideal ist, sondern auch den Anspruch hat, gerade in Krisen die richtigen Impulse zu vermitteln.
Gibt es Formen der Vergemeinschaftung, in denen man auch so ein gemeinsames Leben entwickelt? Oder bleibt jeder damit allein?
Die werden ja heute versucht. Ja. Ich weiß nicht, worauf Sie jetzt vielleicht anspielen. Es gibt die sogenannten Sunday Assemblies, wo Atheisten speziell in den angelsächsischen Ländern sich zu sonntäglichen Treffen zusammenfinden. Ich habe nichts dagegen. Ich habe noch nicht das.
Aber Sie haben es nicht gesucht für sich
selber. Ich habe es nicht für mich gesucht. Ich bin so gut sozial verankert und, wie man heute sagt, vernetzt, dass ich das nicht wirklich brauche. Und ich glaube, ein weltlicher Humanismus muss auch nicht zusätzliche Formen finden. Die Hauptform, wo sich weltlicher Humanismus mit atheistischem Kern äußert, ist am Lebensende bei Trauerfeiern, wo es nämlich auf den Punkt gebracht wird, ob ich heute ja die Sprachlosigkeiten sich kirchlich verstehender Abschiedsfeiern sehe, wo dann mit nebulösen, ganz vagen Formulierungen, ja, du fällst, sagt Margot Käßmann gerne, du fällst in die weit geöffneten Arme Gottes. Gut, da merkt man sofort, das ist Wischiwaschi, das ist weder biblisch, denn die Mehrzahl fällt nicht in die weit geöffneten Arme Gottes, sondern ist Massa Perditionis, ist die Menge der Verdammten. Und es bringt nicht wirklich auch den Akzent der Redlichkeit. Da kommt eben bei mir zum Zuge Abschiedlichkeit, offenes, würdiges Eingestehen. Wir sind endliche Wesen, wir sind sterblich. Und das war's dann auch. Und sich einen Fortsetzungsroman zu wünschen, ist im Grunde mit so vielen Absurditäten verbunden, nämlich in welchem Alter, in welchem Leben, in Verfassung und so weiter, dass man das sehr rasch gut rational entkräften
kann. Das wird ja auch schon in der Bibel kontrovers diskutiert.
Richtig.
Dr. Karl, was vielleicht überrascht ist, dass Sie den Begriff der Spiritualität nicht aufgeben. Sie sprechen von einer weltlich-humanistischen Spiritualität. Ja. Wie kann man sich die vorstellen?
Ich unterscheide zwischen Spiritualität und Religiosität. Es gibt religiöse Spiritualität und es gibt nicht religiöse Spiritualität. Was ist nicht religiöse weltlich-humanistische Spiritualität? Eine gemüthafte, Emotion und Intellekt übergreifende Form der Beantwortung von Sinn- und Lebensfragen. Deshalb auch gerne hier musikalische Beispiele, nicht zuletzt auch aus der sogenannten heiteren Muse, um diese falsche Abgrenzung zum seriösen Intellekt und der seriösen Klassik schon zu unterlaufen. Und das Zweite ist, dass natürlich es sich nicht in der Emotionalität erschöpft, sondern schon auch eine metaphysische Fundierung hat. Metaphysik ist unvermeidbar und gerade angesichts des Todes ist einsichtig, dass die metaphysischen Fragen von Endlichkeit und Unendlichkeit und Unwiederholbarkeit in der atheistischen Spiritualität beantwortet werden. Ich schätze sehr den Roman von Robert Musil. Da taucht der Begriff einer taghellen Mystik auf. Das ist es. Taghell, das heißt eingedenk aller rationalen Errungenschaften, die wir haben, die wir nicht preisgeben dürfen, keine Irrationalitäten, aber doch Mystik, sprich Vertiefung, nicht jetzt der Seele in Gott, das wäre die religiöse Mystik, sondern die Vertiefung der Seele in die Welt, dass ich mich eins weiß, wenn auch nur partikular und punktuell, nämlich solange mein Leben währt. Hinterher ist nichts mehr.
Der Begriff der Spiritualität wird ja heutzutage umgangssprachlich so auch verwendet für alle möglichen Meditationsangebote, Besinnung, Versenkung. Würde so etwas, eine Praxis der Spiritualität bei Ihnen auch denkbar sein?
Ich selbst habe da weniger Zugang, aber das schließe ich nicht aus, weil natürlich Versenkung und Erleuchtung auch nicht religiös verstehbar sind. Begriff der Erleuchtung verwende ich gerne mal, nämlich ich versuche etwas einleuchtend klarzumachen, dass es nicht nur aufgesetzt, aufgepfropft ist, sondern in die Tiefe des Verstandes eingedrungen ist, leuchtet dir das endlich ein. Mhm. Und das ist damit gemeint, dass man im Leben sich als Teil dieser gewaltigen Welt mit all ihren Schönheiten, aber auch mit all ihren Schaurigkeiten eins weiß. Insofern kann die Versenkung und Erleuchtung immer nur hochpartikular sekundenweise auftauchen, nicht?
Herr Dr. Karl, wir haben heute viel in diesem Doppelkopf über Ihre Kritik auch an der Bibel gesprochen. Jetzt habe ich dann doch noch eine Frage, ob es nicht wenigstens eine Geschichte gibt, die Ihnen gefällt, oder vielleicht eine Figur, einen tapferen Gotteskritiker in der Bibel, der Ihnen sympathisch ist.
Ich schätze sehr das Buch Prediger Salomo, Kohelet.
Weisheitsliteratur des Judentums.
Gebildet hebräisch genannt. Das Buch ist das Buch der Bibel, das ich schätze, das ich gerne der Lektüre weiterempfehle. Natürlich gibt es auch sonst Errungenschaften, etwa in den 10 Geboten. Ganz wichtig, das Sabbatgebot. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Eine geniale, kulturelle, revolutionäre Errungenschaft. Da sieht man mich an jeder kirchlichen Seite stehen, wenn der Sonntag verteidigt werden soll. Weil wir diesen Tag brauchen. Das ist ja auch goethische Lebenskunst.
Im heutigen Doppelkopf im Pfingstprogramm rund um die Bibel in HR2 Kultur war heute Dr. Joachim Karl bei uns zu Gast, freischaffender Philosoph aus Marburg und ein dezidierter Streiter für einen Humanismus ohne Gott. Zum Ausklang dieser Sendung haben Sie uns Beethovens Mondscheinsonate mitgebracht. Was verbinden Sie damit?
Wundervolle Musik, die ich auch gerne professionell einsetze. Ich trete ja gelegentlich als weltlich-humanistischer Bestattungsredner auf, was sozusagen die Philosophie auf den Punkt bringt. Und ich verwende diesen ersten Satz als die Eingangsmusik. Wundervolle Musik, die die Gefühle und Gedanken konzentriert auf das, was dann folgt.
Beethovens Mondscheinsonate, der erste Satz jetzt mit Nikolai Luganski am Klavier. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke Ihnen, dass Sie unser Gast waren, Herr Dr. Karl. Und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden im Pfingstprogramm von HR2 Kultur.